Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Karrieremagazin-Podcasts auf stellenmarkt.de.
Stell dir vor, du sitzt am Sonntagmorgen ganz entspannt mit einem Kaffee am Küchentisch. Mhm. Du scrollst so durch die Nachrichten auf deinem Smartphone und zack, schon wieder springt dir diese eine Schlagzeile ins Auge, ne? So nach dem Motto, künstliche Intelligenz vernichtet Millionen von Arbeitsplätzen.
Ja, der Klassiker.
Genau. Man bekommt da ja echt fast den Eindruck, als stünde da so ein Heer von unsichtbaren digitalen Robotern bereit, um uns alle aus unseren Büros zu drängen.
Absolut, ja.
Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass unsere Daten da etwas völlig anderes zeigen? Wir haben nämlich für unsere heutige Analyse wirklich extrem tief gegraben.
Richtig tief.
Und wir haben mal diese ganzen Datensätze übereinander gelegt. Und das Ergebnis ist, absolut kontraintuitiv.
Das kann man so sagen.
Nicht die KI ist die größte Bedrohung für unseren Arbeitsmarkt, sondern, und das vergessen viele, der beispiellose demografische Kollaps hier in Deutschland.
Mhm.
Die KI könnte nämlich tatsächlich das Einzige sein, was unser Wirtschaftssystem in den nächsten Jahren überhaupt am Laufen hält. Wir wollen heute also für dich klären, musst du dich jetzt wirklich komplett neu erfinden oder brauchst du einfach nur, die richtige Strategie, um dieses neue Werkzeug für dich arbeiten zu lassen.
Genau, da müssen wir ansetzen. Weil wenn man sich mal diese makroökonomischen Fakten ansieht, dann verpufft dieses Schreckgespenst der Massenarbeitslosigkeit relativ schnell.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Ist KI jetzt wirklich der Sensenmann für unsere Jobs oder eher so ein dringend benötigtes Rettungsboot für eine sinkende Wirtschaft?
Eindeutig das Rettungsboot. Das Faszinierendere daran ist ja, wir stehen in Deutschland vor einem echten historischen Wendepunkt. Ab dem Jahr 2026 wird unser Erwerbspersonenpotenzial massiv und vor allem unumkehrbar schrumpfen.
Weil die Babyboomer in Rente gehen, richtig?
Exakt. Die Generation der Babyboomer geht in den Ruhestand. Und selbst wenn wir da jetzt eine extrem hohe Nettozuwanderung einrechnen, klafft da einfach eine rechnerische Lücke von Millionen von Arbeitskräften. Die können wir schlichtweg nicht schließen.
Krass. Das heißt also, wir haben in naher Zukunft gar nicht das Problem, dass es irgendwie zu wenig Jobs für uns gibt?
Nee, überhaupt nicht.
Sondern dass uns schlicht die Menschen ausgehen, die die Arbeit erledigen können. Und wenn wir uns jetzt noch die aktuellen Prognosen ansehen, also wir sprechen hier ja von einem eher überschaubaren Wirtschaftswachstum von vielleicht so 1,1 bis 1,3%, dann ändert sich doch die gesamte Funktion der künstlichen Intelligenz in den Unternehmen völlig.
Ja, vollkommen. In diesem Szenario ist KI eben keine Waffe, die das Management nutzt, um Kosten durch Entlassungen zu drücken. Sie wird vielmehr zur absoluten betrieblichen Notwendigkeit.
Okay.
Wenn ein Unternehmen auch nur wachsen oder, sagen wir mal, seinen Status quo halten will, aber auf dem Arbeitsmarkt einfach niemanden mehr findet, ja, dann muss die vorhandene Belegschaft produktiver werden.
Verstehe. Die KI füllt also im Grunde die Lücken der Leute, die man gar nicht erst einstellen konnte.
Genau das?
Aber warte mal, wie passt das dann zu den Zahlen, die wir bei unseren Recherchen gefunden haben?
Welche meinst du genau?
Naja, wir haben ja Daten vorliegen, nach denen mehr als jedes vierte Unternehmen in Deutschland in den nächsten 5 Jahren durchaus mit einem Stellenabbau durch KI rechnet.
Ja, das stimmt.
Es gibt dafür ja inzwischen sogar diesen Begriff der AI-Anxiety, also diese wirklich greifbare Angst vor dem Jobverlust. Lügen diese Unternehmen uns da an?
Nein, sie lügen nicht. Aber wir müssen echt verstehen, was hinter diesem Begriff Stellenabbau in der Praxis oft wirklich steckt.
Okay, was denn?
Wenn wir da tief in die Erhebung schauen, dann sehen wir den eigentlichen Mechanismus. Schon heute nutzen rund 16% der Betriebe künstliche Intelligenz ganz gezielt dafür, um Positionen intern verzichtbar zu machen, die sie ohnehin nicht mehr besetzen können.
Ah, okay. Sie kündigen also keine echten Menschen.
Exakt. Sie nehmen schlichtweg offene Vakanzen, für die sie vielleicht seit 9 Monaten völlig vergeblich Bewerber suchen, einfach aus dem System. Und dann verteilen sie die Aufgaben mithilfe von KI-Automatisierung auf das bestehende Team.
Wow. Der leere Schreibtisch wird also abgeschafft, nicht der Mitarbeiter.
Richtig. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied.
Absolut. Aber lass uns doch mal über das sprechen, was die Technik wirklich kann. Wir haben ja diesen wirklich krassen Kontrast zwischen Theorie und Praxis analysiert.
Ja, der ist spannend.
Theoretisch könnten ja im IT-Bereich unglaubliche 94% der Aufgaben durch KI beschleunigt oder teilweise automatisiert werden.
Ja, in der Theorie.
Aber in der echten Welt, also in der Praxis, sind es aktuell gerade mal 33%. Wenn diese Software so wahnsinnig schnell Code schreiben kann, warum lassen die Unternehmen sie dann nicht einfach von der Leine?
Weil Unternehmen eben keine luftleeren Räume sind. Da stehen massive Hürden zwischen so einem theoretisch perfekten Algorithmus und der praktischen Umsetzung im Alltag.
Zum Beispiel.
Was fängt schon bei völlig veralteten IT-Strukturen an? Es fehlen da schlicht oft die Schnittstellen, also die APIs, um eine hochmoderne KI an, naja, ein 20 Jahre altes Buchhaltungssystem anzudocken.
Oh ja, das kennt man. Das berühmte Faxgerät im Büro.
Genau. Aber der noch viel größere Flaschenhals, das ist die Verantwortlichkeit.
Wie meinst du das?
Naja, eine KI kann dir in Sekunden eine komplexe juristische Vertragsanalyse oder eben einen Softwarecode ausspucken.
Mhm.
Aber wenn dieser Code jetzt eine Sicherheitslücke hat oder der Vertrag fehlerhaft ist, tja, du kannst halt keine Software verklagen.
Ach krass, stimmt.
Du brauchst zwingend einen menschlichen Experten, der die inhaltliche und vor allem rechtliche Verantwortung übernimmt. Und diese Notwendigkeit der menschlichen Kontrolle, die bremst die theoretische Automatisierungsgeschwindigkeit im Alltag einfach enorm ab.
Und hier wird es jetzt richtig spannend. Wenn es also nicht diese Fabrikhallen-Apokalypse ist, von der alle reden, wer spürt diesen Wandel dann?
Ja, das ist die große Frage.
Bisher dachten wir ja immer, wenn die Automatisierung kommt, dann trifft es den Lagerarbeiter, den Gabelstaplerfahrer oder die Leute am Fließband. So nach dem Motto, mein Uni-Abschluss schützt mich, ich sitze ja im klimatisierten Büro.
Mhm.
Aber unsere Analysen zeigen da, dass wir dieses Weltbild echt komplett auf den Kopf stellen müssen, oder?
Absolut. Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verknüpfen, erleben wir hier das sogenannte Moravec'sche Paradoxon in Aktion.
Okay, das musst du jetzt erklären, ohne dass es zu akademisch wird.
Kriegen wir hin. Kurz gesagt, alles, was für uns Menschen kognitiv extrem anspruchsvoll ist, also sowas wie Schachspielen, Verträge analysieren oder programmieren, das ist für eine Maschine relativ einfach, weil es eben auf festen, logischen Regeln und Texten basiert.
Okay.
Aber alles, was für uns Menschen völlig instinktiv und einfach ist, wie, naja, das Greifen eines unregelmäßigen Objekts, Balancieren oder das Reagieren auf menschliche Emotionen.
Das ist für Maschinen schwer.
Unglaublich schwer. Deshalb trifft die KI-Welle diesmal nicht die Fabrikhalle oder das Handwerk. Etwa 13 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in Berufen mit einem hohen Automatisierungsrisiko.
13 Millionen, das sind ja, fast 38% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
Genau. Und das ist fast ausschließlich die wissensintensive Mittelschicht im Büro.
Lass uns das mal für dich als Zuhörer ganz konkret machen. Wenn dir zu Hause das Wasserrohr platzt, da hilft dir ChatGPT absolut nichts weiter.
Nee, leider nicht.
Der Klempner muss physisch improvisieren. Gleiches gilt ja für die Pflegekraft, die auf die unvorhersehbare emotionale Reaktion eines Patienten reagieren muss. Solche Berufe haben also ein extrem geringes Risiko.
Richtig.
Aber wenn dein Job daraus besteht, den ganzen Tag Informationen von Format A nach Format B zu verschieben, sagen wir in der Lohnbuchhaltung, bei Standardübersetzungen oder im First-Level-Kundenservice, dann bist du genau im Fadenkreuz der Sprachmodelle.
Absolut. Der Grundmechanismus von generativer KI ist ja im Kern Mustererkennung und Musterreproduktion. Wenn dein Arbeitsalltag da starken Regeln und immer wiederkehrenden Mustern folgt, ja, selbst wenn du dafür studiert hast, dann kann eine KI diese kognitive Routinearbeit einfach besser, schneller und billiger erledigen.
Und das bringt uns zu der vielleicht, also finde ich zumindest, faszinierendsten Erkenntnis unserer gesamten Recherche.
Da bin ich gespannt.
Wenn ich auf der Straße fragen würde, wer am meisten Angst vor KI im Job hat, würden die meisten doch sofort auf den, sagen wir, 55-jährigen Sachbearbeiter tippen, der kurz vor der Rente steht.
Ja, klares Klischee.
Aber die Daten sagen etwas völlig anderes. Die größte KI-Angst haben junge Berufseinsteiger. Und zwar speziell in den MINT-Fächern.
Wahnsinn, oder?
Ja, also gerade die Tech-Kids, die frisch von der Uni kommen. Warum fürchten sich ausgerechnet die Digital Natives vor der Digitalisierung?
Weil sich genau ihre Kernkompetenzen mit dem überschneiden, was KI heute schon perfekt beherrscht. Überleg mal, was machst du denn klassischerweise in deinen ersten 2 Jahren im Beruf?
Ja, Kaffee kochen, mein Spaß.
Du erledigst Fleißarbeit, du schreibst Standardcode, du fasst ewig lange Dokumente zusammen, du wertest Excel-Tabellen nach bekannten Mustern aus.
Okay, ja.
Genau diese Einstiegsaufgaben erledigt eine KI heute komplett fehlerfrei. Was ein Sprachmodell aber nicht hat, ist das, was den Senior-Mitarbeiter ausmacht.
Nämlich?
Das informelle Wissen über die Architektur des Unternehmens. Die KI weiß nicht, dass der Chef eine bestimmte Herangehensweise einfach hasst oder welche Abteilungen intern politisch verfeindet sind und deshalb super diplomatisch an Bord geholt werden müssen.
Ach krass. Ja, stimmt.
Erfahrungswissen, Intuition und Netzwerke. All das lässt sich halt nicht automatisieren. Die Theorie der Junioren schon.
Aber warte mal, das ist doch ein gigantisches Paradoxon. Wenn die KI jetzt die ganzen Junior-Aufgaben übernimmt, also genau die Aufgaben, an denen junge Menschen normalerweise trainieren, ihre Fehler machen und den Betrieb überhaupt erst kennenlernen, wie wird man dann in Zukunft überhaupt noch Senior? Wenn mir die erste Stufe der Karriereleiter einfach weggebrochen wird, wie komme ich dann jemals nach oben?
Und genau das ist die große, ungelöste Krise der Personalentwicklung, vor der die Unternehmen gerade stehen. Wir sehen bereits in den Arbeitsmarktdaten, dass die Stellenanzeigen für Junior-Positionen, also so für Bewerber mit 0 bis 2 Jahren Erfahrung, massiv eingebrochen sind.
Um wie viel?
Um rund 30%.
Wow.
Ja, bei den Experten mit über 10 Jahren Erfahrung gab es hingegen nur einen winzigen Rückgang von etwa 4%. Die Unternehmen wollen einfach fertige Experten, die die KI-Ergebnisse validieren können.
Aber sie vergessen, dass sie diese Experten selbst aufbauen müssen.
Genau. Und wie das in Zukunft aussieht, ob das jetzt durch simulierte Trainingsumgebungen oder völlig neue Mentoring-Modelle gelöst wird, das ist aktuell noch völlig offen.
Das ist echt heftig. Und es gibt da noch eine zweite demografische Verschiebung, die wir unbedingt erklären müssen. Wir haben in den Daten nämlich gesehen, dass 54% dieser extrem durch KI exponierten Jobs von Frauen besetzt werden.
Mhm.
Und wir sprechen hier nicht von schlecht bezahlten Hilfsjobs. Das sind Frauen, die in diesen spezifischen Berufen sogar 47% mehr verdienen als der Durchschnitt in den nicht exponierten Gruppen. Warum trifft es genau diese gut verdienenden Frauen so hart?
Das liegt an der strukturellen Verteilung auf dem Arbeitsmarkt. Frauen sind traditionell stark in Berufen überrepräsentiert, die zwar einen echt hohen kognitiven Anspruch haben, aber extrem text- und kommunikationslastig sind.
Also sowas wie HR und Marketing.
Genau. Personalwesen, Marketing und PR, redaktionelle Tätigkeiten, Übersetzungsbüros, auch die gehobene Administration, das sind alles Felder, in denen es darum geht, Sprache zu verarbeiten, Konzepte zu entwerfen und Informationen aufzubereiten.
Verstehe.
Und das ist ja exakt die Domäne der sogenannten Large Language Models.
Okay, also was bedeutet das alles konkret für dich, wenn du uns jetzt zuhörst? Wenn ich genau in so einem Bereich arbeite, sagen wir, ich bin Marketingmanagerin oder Junior-Entwickler, was ist dann mein nächster logischer Schritt?
Muss ich jetzt zurück an die Uni? Wenn die KI jetzt meinen Text oder meinen Code schreibt, muss ich dann plötzlich Machine Learning Engineer werden und lernen, wie man neuronale Netze programmiert? Nein, absolut nicht. Und das ist ein ganz wichtiges Missverständnis, das wir echt ausräumen müssen. Wir unterscheiden in unserer Analyse strikt zwischen einer tiefgreifenden Umschulung und einer gezielten Weiterbildung.
Okay, erklär das mal genauer.
Eine Umschulung bedeutet ja, du lernst einen völlig neuen Beruf von Grund auf. Das brauchst du, wenn du wirklich tief in die KI-Entwicklung willst. Aber für, sagen wir, 95% der Menschen geht es um etwas ganz anderes.
Nämlich?
Um sogenannte AI-Literacy, also KI-Anwendungskompetenz. Du musst ja nicht wissen, wie man den Motor dieses neuen superschnellen Autos baut. Du musst einfach nur lernen, wie man es auf der Rennstrecke fährt, ohne aus der Kurve zu fliegen.
AI-Literacy. Also im Grunde exakt das, was vor 20 Jahren Microsoft Office war.
Absolut treffender Vergleich.
Damals hast du ja noch super stolz in deinen Lebenslauf geschrieben, ich beherrsche Word und Excel. Heute würde man dich bei einem Vorstellungsgespräch total irritiert anschauen, weil das einfach wie Atmen vorausgesetzt wird. Du sagst also, der Umgang mit KI wird genauso eine nicht verhandelbare Basisfähigkeit.
Ganz genau. Und KI-Anwendungskompetenz hat eben überhaupt nichts mit Programmieren zu tun. Es geht da um 3 Kernbereiche.
Welche sind das?
Erstens Prompt Engineering. Das ist keine Magie, sondern reine Logik. Wie strukturiere ich den Kontext und die Rahmenbedingungen so, dass die Maschine genau versteht, was ich als Ergebnis brauche? Zweitens, kritisches Denken. Wie überprüfe ich die Fakten, wenn die KI mir ein scheinbar perfektes, aber inhaltlich vielleicht völlig falsches Konzept liefert?
Ja, die sogenannten Halluzinationen.
Exakt. Und drittens, der rechtliche Rahmen. Seit der EU AI Act in Kraft ist, ist das keine Spielerei mehr. Du musst einfach wissen, welche Unternehmensdaten du in welches System einspeisen darfst, ohne direkt gegen Datenschutz- oder Firmenrichtlinien zu verstoßen.
Und das Interessante ist ja, wo diese Fähigkeiten aktuell am meisten nachgefragt werden. Man denkt ja immer, die ganzen IT-Abteilungen saugen alle KI-Experten auf.
Ja, denkt man.
Aber wir haben uns echt Zehntausende von Stellenprofilen angesehen und die Nachfrage liegt ganz woanders. Der Spitzenreiter ist der Bereich Operations, also das ganz normale operative Tagesgeschäft. Logistik, Prozessmanagement mit 43%. Und auf Platz 2 folgt direkt der Vertrieb mit 14%. Das heißt doch, die Firmen suchen gar nicht die Leute, die KI bauen. Sie suchen Fachkräfte, die mit KI den ganz normalen Geschäftsalltag schneller und billiger machen.
Genau so ist es. Das tiefgreifende Fachwissen, das du dir über Jahre in deinem Job aufgebaut hast, das bleibt dein Fundament. Die KI ist nur der Hebel.
Okay.
Und um diesen Hebel bedienen zu lernen, gibt es inzwischen extrem pragmatische Wege. Das reicht von so einem IHK-Zertifikat als KI-Manager, das du auch berufsbegleitend absolvieren kannst, über 3- bis 6-monatige Vollzeit-Bootcamps an Hochschulen bis hin zum sogenannten Microlearning.
Oh ja, Microlearning ist ein fantastisches Konzept. Da machst du auf Plattformen wie LinkedIn Learning oder Coursera einfach kleine, zielgerichtete Sprints von so 2 Wochen.
Richtig.
Anstatt also alles über künstliche Intelligenz auf einmal lernen zu wollen, suchst du gezielt nach, wie automatisiere ich meine spezifische Vertriebspipeline mit KI? Du investierst ein paar Abende und plötzlich bist du dem Kollegen am Schreibtisch gegenüber, der noch alles mühsam händisch tippt, um Lichtjahre voraus.
Das ist in der Theorie auch hervorragend. Aber wir dürfen die betriebliche Realität in Deutschland da nicht ignorieren. Da stoßen wir oft auf ganz handfeste Barrieren.
Ja, da sprichst du genau den wunden Punkt an. Lass mich mal kurz den frustrierten Arbeitnehmer spielen, okay?
Schieß los.
Ich lerne abends fleißig Prompt Engineering, bin super hoch motiviert. Dann komme ich am Montagmorgen ins Büro und mein Chef bittet mich, ihm ein Dokument zuzufaxen. Die IT blockiert alle modernen Tools aus Sicherheitsgründen. Was passiert eigentlich, wenn ich als Mitarbeiter bereit bin für die Zukunft, mein Unternehmen aber komplett im Gestern festhinkt?
Ja, das wirft eine enorm wichtige Frage auf. Das ist leider kein Einzelfall, sondern fast schon die Norm. Unsere Datenauswertung zeigt, dass sich satte 64% der deutschen Unternehmen selbst als KI-Nachzügler einordnen.
64%. Wahnsinn.
Ja. Das Management ist zögerlich, die IT-Infrastruktur ist marode und aus dieser Frustration der Mitarbeiter heraus entsteht gerade eines der gefährlichsten Phänomene der aktuellen Arbeitswelt, die sogenannte Schatten-KI.
Schatten-KI. Das klingt jetzt so, als würden Mitarbeiter im Keller geheime Server betreiben. Was genau passiert da im Alltag?
Es ist viel banaler, aber juristisch ein absoluter Albtraum. Stell dir vor, du stehst unter Druck, musst bis zum Nachmittag noch einen 100-seitigen Quartalsbericht zusammenfassen. Deine Firma bietet dir aber keine offiziellen KI-Tools an.
Okay.
Also nimmst du das Dokument, voll mit hochsensiblen Finanzdaten, und kopierst es heimlich in eine kostenlose, öffentliche Version von ChatGPT in deinem Browser.
Oh je.
Zack. In diesem Moment hast du ein massives Geschäftsgeheimnis geleakt und höchstwahrscheinlich extrem gegen die DSGVO verstoßen.
Und das machen die Leute.
Rund 40% der Unternehmen vermuten stark, dass ihre Mitarbeiter genau das tagtäglich tun. Weil das Management keine sicheren internen Leitplanken aufbaut, zwingen sie ihre Belegschaft quasi in diese Schattennutzung.
Und die Leute machen das ja nicht aus Böswilligkeit, sondern weil sie einfach effizient ihren Job erledigen wollen.
Richtig.
Neben dieser juristischen Zeitbombe sind wir aber noch auf einen zweiten Begriff gestoßen, der mich echt ins Grübeln gebracht hat. Diskilling, also die kognitive Rückbildung von Fähigkeiten. Das ist so ein bisschen wie mit der GPS-Navigation im Auto, oder?
Ja, ein guter Vergleich.
Früher kannte ich jede Straße in meiner Heimatstadt auswendig. Heute fahre ich blind nach den Anweisungen auf dem Bildschirm und bin ohne Handy völlig aufgeschmissen. Mein innerer Kompass ist verkümmert. Passiert uns das jetzt auch intellektuell im Büro?
Das ist eine absolut berechtigte Sorge und genau das, was das Skilling meint. Stell dir mal den Junioranwalt vor, der jahrelang jede Vertragsprüfung von einer KI vornehmen lässt. Die KI erledigt 95% der Denkarbeit.
Okay.
Wenn dann aber mal der komplexe Sonderfall auftritt, bei dem die Maschine halluziniert, also völligen juristischen Unsinn erfindet,
dann merkt er das gar nicht.
Exakt. Dann fehlt diesem Anwalt plötzlich die fachliche Tiefe, um den Fehler überhaupt noch zu erkennen. Der intellektuelle Muskel ist verkümmert. KI darf uns die Routinen abnehmen, damit wir Zeit haben, strategischer zu denken, ja? Aber sie darf uns nicht das Denken an sich abnehmen. Um das zu steuern, braucht es echt massive Investitionen in Schulungen.
Und an dem Punkt, also bei der Frage nach dem Geld, haben wir eine richtig gute Nachricht für dich gefunden. Wenn du dir jetzt denkst, okay, ich muss mich weiterbilden, aber so ein IHK-Kurs kostet locker 2.500 Euro, wer soll das bitte bezahlen? Die wenigsten wissen nämlich, dass es dafür gewaltige staatliche Fördertöpfe gibt. Wir haben uns das mal genau angesehen, Stichwort Qualifizierungschancengesetz.
Ja, ein typisch deutsches, unglaublich sperriges Wort, aber ein enorm mächtiges Werkzeug. Dem Staat ist nämlich völlig klar, es ist für ihn deutlich günstiger, heute deine Weiterbildung zu finanzieren, als dich in 3 Jahren als Arbeitslosen durchzufüttern, nur weil deine Fähigkeiten veraltet sind.
Genau. Und wie funktioniert der Mechanismus? Über dieses Gesetz übernimmt die Bundesagentur für Arbeit, abhängig von der Größe deines Unternehmens, bis zu 100% deiner Weiterbildungskosten.
Wahnsinn eigentlich.
Ja. Und nicht nur das. Sie zahlen deinem Arbeitgeber für die Zeit, in der du auf der Schulbank sitzt und nicht regulär arbeitest, sogar noch einen Lohnkostenzuschuss. Dein Chef verliert also kein Geld, während du klüger wirst.
Das wissen echt die wenigsten. Und die Hürden dafür sind absolut machbar. Es gibt da im Grunde 2 harte Kriterien.
Welche?
Erstens muss der Kurs, den du wählst, AZAV zertifiziert sein. Das ist einfach dieses staatliche Gütesiegel für berufliche Weiterbildungen, das fast alle großen Anbieter eh haben.
Okay.
Und zweitens muss die Weiterbildung mindestens 120 Unterrichtseinheiten umfassen. Du bleibst also ganz normal angestellt. Der Schlüssel zum Erfolg ist hier die interne Kommunikation.
Also nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen.
Genau. Geh nicht sofort zum Chef, sondern schnapp dir zuerst deinen Betriebsrat oder deine Arbeitnehmervertretung. Holt euch die Fakten zum Qualifizierungschancengesetz und präsentiert dem Management dann gemeinsam die Lösung. Nach dem Motto, wir machen die Belegschaft KI-fit und der Staat zahlt die Rechnung.
Das ist der perfekte Hebel. Wenn wir unsere gesamte Analyse heute also auf einen entscheidenden Punkt herunterbrechen wollen, diese panische Vorstellung, dass die künstliche Intelligenz wie so ein unsichtbarer Feind in unsere Büros eindringt und uns alle auf die Straße setzt, ist faktisch falsch.
Komplett.
KI nimmt dir nicht deinen Job weg. Aber ein Mensch, der in genau deinem Fachbereich arbeitet und weiß, wie man KI souverän als Multiplikator nutzt, der wird es tun. Fachwissen bleibt die absolute Grundlage, aber ohne die Fähigkeit, dieses Wissen digital zu skalieren, wirst du schlichtweg zu langsam sein.
Richtig. Wer diesen Wandel aktiv annimmt und sich die Anwendungskompetenz aneignet, wird auf dem Arbeitsmarkt nicht nur überleben, sondern seinen eigenen Wert massiv steigern. Es ist die Evolution deines Berufs, nicht sein Ende.
Bevor wir unsere heutige Analyse beenden, möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben, über den du mal in Ruhe nachdenken kannst. Wenn wir all diese Entwicklungen mal in die Zukunft extrapolieren. Angenommen, in 5 oder 10 Jahren ist KI wirklich in der Lage, jede logische Routineaufgabe, jede komplexe Datenanalyse und jeden noch so perfekten Text fehlerfrei zu generieren.
Ja.
Wird dann nicht das, was uns in der Arbeitswelt bisher oft im Weg stand, zu unserem größten Kapital? Wenn Fehlerlosigkeit und Effizienz eine billige Ware geworden sind, die ich für 20 Euro im Monat abonnieren kann, werden dann nicht unsere echte, chaotische menschliche Empathie, unser irrationales Bauchgefühl und unsere Fähigkeit, auf völlig absurde, unvorhersehbare Probleme unkonventionell zu reagieren, zum ultimativen Luxusskill? Denk mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal im Karrieremagazin-Podcast hier auf stellenmarkt.de.